Und so wie wir eben für Jesus gesungen haben, so möchte ich versuchen, für Jesus zu sprechen. Ich bin froh, dass ich nicht irgendeine Privatmeinung jetzt weiterzugeben habe, sondern dass ich dieses inspirierte, ewig gültige Wort Gottes vor uns stelle. Und ich denke, Gott hat mir den Auftrag, euch zu verdeutlichen, was er mit diesen drei Punkten, die ich heute über Leiden um Jesu willen ausspreche, dass er euch, dass er uns vorbereiten will auf Leiden. Ich habe schon in den 70er Jahren mich damals gewundert, als Mutter Basilea von Marienschwestern das sehr stark betont hat, wir müssen heute so leben lernen mit Jesus, dass wir morgen leiden können. Am folgenden Tag ging Paulus mit Barnabas fort nach Derbe, Apostelgeschichte 14, 21. Nachdem sie in jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und dann nach Ikonium und Antiochia zurück. Überall ermutigten sie die Jünger und ermahnten sie, im Glauben standhaft zu bleiben und sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Wenn man den Zusammenhang liest, in Ikonium war Paulus kurz vorher gesteinigt worden. Und durch Gottes wunderbares Eingreifen starb er dabei nicht, sondern er konnte wieder aufstehen und weitermachen. Und dann geht er nach Ikonium wieder zurück. Und überall stärkt er die Geschwister und sagt, das ist der Weg. Wir müssen, es ist nötig, steht im Grundtext, dass wir durch viele Bedrängnisse in die Herrschaft Gottes hineingehen. Warum diese Schwierigkeiten? Warum Bedrängnisse? Warum Verfolgung? Eine der Antworten steht im Markus 13. Jesus spricht von den kommenden Ereignissen. Er spricht sozusagen vom Bereich des zweiten Advents, also seiner zweiten Wiederkunft, seiner zweiten Ankunft. Und wenn ein Thema in die Adventszeit passt, na wann, welches wohl dann als dieses? Das ist die realistische Seite, die liebende Seite Gottes, die er uns entgegenwendet, weil er möchte, dass wir realistisch sind und auf das zu vorbereitet werden, was kommt. Die Jünger haben die Tempel angeschaut und gedacht, boah, was für ein Gebäude. Und Jesus sagt, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Ist ja wohl unmöglich, oder? 70 nach Christus ist das dann geschehen. Und dann fragen die Jünger, und wann soll das geschehen? Und dann fängt Jesus an, ihnen etwas zu sagen, Markus 13, 5. Jesus begann ihnen zu sagen, ach, gebt Acht, dass euch niemand in die Irre führt. Viele werden kommen und unter meinem Namen und sagen, ich bin es, und sie werden viele in die Irre führen. Wenn ihr dann von Kriegen und Kriegsgerüchten hört, erschreckt nicht, das muss geschehen. Aber das Ende ist es noch nicht. Denn erheben wird sich Volk gegen Volk, Reich gegen Reich, Erdbeben wird es geben da und dort und Hungersnöte werden kommen. Das ist der Anfang der Wehen. Ihr aber gebt Acht auf euch. Man wird euch an Gerichte ausliefern, in Synagogen wird man euch prügeln, vor Statthalter und Könige wird man euch stellen um meinetwegen willen. Das ist die Adventsbotschaft. Um Zeugnis abzulegen vor ihnen. Und unter allen Völkern muss das Evangelium verkündigt werden. Und wenn man euch abführt und vor Gericht stellt, dann sorgt euch nicht im Voraus, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde eingegeben wird. Das redet, denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Es wird ein Bruder den anderen dem Tod ausliefern und sie in den Tod schicken. Und ihr werdet gehasst werden von allen um meines Namens willen. Wer aber standhaft bis ans Ende aushält, der wird gerettet werden. Das ist das Wort unseres erhöhten Herrn. Ihr werdet von allen um meines Namens willen verhasst werden. Das hat sich nicht wörtlich alles so erfüllt, aber die Richtung hat er angegeben. Bis ins 21. Jahrhundert hinein. Warum? Ich gebe drei Antworten aus dem Wort Gottes heute. Es gibt viele andere noch, andere weitere Antworten, die damit zusammenhängen. Aber die erste, die mir wichtig gemacht wurde, ist, wir folgen einem Herrn, der ein Kreuz getragen hat. Und der ans Kreuz gegangen ist. Und zu den gläubigen Juden damals hat er gesagt, rief sie in die Nachfolge, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, und wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Das Bild vom Kreuztragen war den gläubigen Juden damals bekannt in Jerusalem. Wenn da einer ein Kreuz durch die Straßen trug, das wussten sie, das ist ein Kandidat des Todes. Das ist der Hintergrund, von dem Jesus hier spricht. Ich will nur darauf hinweisen. Johannes 15, 20, erinnert euch an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort bewahrt, werden sie auch das eure bewahren. Oder Matthäus 10, das hören wir natürlich alles nicht gerne. Wir im Westen, im Wohlstand, in der Sattheit. Wenn jemand denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Nein, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater, die Tochter mit ihrer Mutter, die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter zu entzweien. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und dann die letzte der Seligpreisungen aus der Bergpredigt. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso haben sich ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Das ist die Botschaft einige dieser Sätze, die der Herr gesagt hat. Nicht ich, nicht du, niemand von uns. Nicht die Geschwister in Nigeria, niemand hat sie gesagt. Nicht die Geschwister in China, die in den 80er, 90er Jahren heftigste Verfolgung anderen Typus hatten als jetzt in Afrika. Nicht Worte, die Geschwister aus den Arbeitslagern in Nordkorea uns mitteilen. Das ist nicht die Basis. Es ist Gottes Wort. Und Gottes Wort sagt uns hier im Westen, Christsein und Verfolgung, Christsein und Leiden um Jesu Willen. Das ist normal. Das wäre das Normale. Alles andere, prinzipiell Christsein, prinzipiell ohne Leiden um Jesu Willen, wäre nicht normal. Und ich denke, wir leben in Deutschland und in Europa und in Nordamerika in nicht normalen Zeiten. Gott hat ja die Welt global vor Augen und nicht Deutschland und nicht Scheppach oder Rieden. Er hat sie immer alle vor Augen. Er sieht das vom Thron aus. Das ist immer die beste Übersicht, die man da hat. Und er richtet sich auch nicht nach uns. Er spricht uns auch nicht zum Mund, aber er reicht unser Herz. Er will uns dahin führen, wo das steht, wo das geschieht, was er gesagt hat. Leben, Christsein und Verfolgung ist normal. Ich bringe da nur so ein paar Beispiele. Einfach, dass wir es hören, dass wir es aufnehmen aus dem Wort Gottes. Jerusalemer Gemeinde habt ihr alle sicher gelesen in der Apostelgeschichte. Tausende kommen zum Glauben. Beim Volk sind sie wunderbar angesehen. Super Image im Ort. Sie brauchen gar keine Werbung weiterzumachen. Das läuft alles von alleine. Und eines Tages kommt die Verfolgung ausgehend von der Oberschicht, der religiösen Oberschicht, nach einem Zeugnis von Stephanus. Und dann heißt es dort, an jenem Tag kam eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Alle wurden versprengt über das ganze Land, über Judäa und Samaria, nur die Apostel nicht. Also stell dir mal vor. Von heute auf morgen verlässt du dein Haus, du nimmst nichts mehr mit, vielleicht ein bisschen noch eben mal gerade und musst gucken, wo du dich ansiedelst. Irgendwo. Von heute auf morgen. Super Lieder gesungen, Gott ist immer größer. Ist er jetzt auch immer größer? Was ist dann? Das war die Realität damals. So fing es an. Und die Ironie oder das Beachtenswerte der souveränen Herrschaft Jesu Christi ist ja, dass einer derjenigen, die am heftigsten und am meisten Wut entbrannt, die Christen verfolgte und einsperren ließ, von Jesus gebremst wurde. Ihr wisst, von wem ich spreche. Vom Saulus mit dem jüdischen Namen Saulus und dem römischen Namen Paulus. Und wisst ihr, was dieser Herr dem Paulus sagen ließ über Ananias? Ich werde ihm zeigen, wie viel er wird leiden müssen, um meines Namens willen. Ich will nur darauf hinweisen, das Zeugnis der Schrift sagt allen Christen, hat gesagt allen Christen aller 2000 Jahre seitdem, die vergangen sind, dass Christsein und Leiden das Normale wäre. Warum ist das so? Jetzt kommt der zweite Grund. Der erste Grund, also Leiden ist normal, nach der Bibel. Der zweite Grund ist, es gibt einen dunklen, bösen Hintergrund hinter diesen Phänomenen des Evangeliums, hinter dem ganzen Weg Jesu in diese Welt, hinter dem Kreuz, hinter der Auferstehung, hinter dem um meinetwillen. Ich hoffe, ihr habt das gut gehört, um meinetwillen die ganze Sache. Da ist er, der es verantwortet. Auch die Schreie, die Tränen, die Blutstränen, die geweint werden in Afrika. Da ist er, der es verantwortet. Seinetwegen geschieht es. Warum denn dieser Hass? Das sind doch nicht nur politisch-soziale Gründe. Es ist doch nicht nur Sozialneid in bestimmten Regionen der Welt, das auch eine Rolle spielt, in Indonesien zum Beispiel. Was steckt dahinter? Woher dieser Hass? Vordergründe wurde Jesus menschlich wegen Neid gekreuzigt. Matthäus 27, Jesus wusste, dass sie ihn aus Neid überliefert hatten. Aber was steckt hinter diesem Neid? Wer steckt hinter diesem Ganzen? Es gibt einen bösen, bösen Machtzusammenhang hinter allem. Und Gott möchte uns das auch zeigen und wieder zeigen und klar vor Augen führen, dass wir nicht unrealistisch, naiv sind. Der Teufel hasst Jesus bis aufs Blut. Und es geht für den Teufel um sein oder nicht sein. Und er hasst die Gemeinde, die zu Jesus gehört. Und er hasst jeden Christen. Und er hasst jeden Menschen. Und er hasst Gott. Und er ist kein kleines Engelein. Ein abgefallenes kleines Engelein. Er ist eine Machtgröße, von der wir gar keine Ahnung haben. Und das Liebste ist für ihn, dass wir denken, es gibt ihn gar nicht. Oder wenn es ihn denn schon gibt, ja wo denn? Ja gut, beim IS. Da können wir die dämonischen Hintergründe dieser Schlachtungen erahnen. Und wissen, wie furchtbar der Böse ist bei so viel Bösem. Aber die Menschen sind ja nur die Werkzeuge. Boko Haram ist Werkzeug von jemand. Dieser Hintergrund. Schon als Baby hat der Satan versucht, Jesus zu töten. Ist euch das klar? Und sie mussten eine kurze Zeit nach Ägypten gehen. Das ist kein schönes, romantisches Weihnachtsevangelium gewesen. Das wisst ihr natürlich alles. Nur es war es tatsächlich nicht. Und der nächste Versuch Satans war dann sehr klug, weise in der Wüste, als er Jesus wieder versuchte, nicht umzubringen, aber wegzubringen vom Ziel, durch die drei Arten von Versuchungen. Und sogar das Angebot hat er ihm gemacht, zeigt ihm alle Reiche der Welt, alle Völker, alle Könige, alle Menschen, über die er Macht hat und haben darf bis heute. Die Macht ist ihm gegeben worden, sagte ich. Diese Macht, diese Herrlichkeit, die Herrschaft über diese Völker gebe ich dir. Du bist doch gekommen, um König zu werden. Ich gebe sie dir, wenn du nur einmal mich anbetest. Gott sei Dank hat er es nicht geschafft, Jesus davon abzubringen. aber er hasst ihn. Und das sollte uns vor Augen stehen, dass er diese Macht hat. Er wird der Durcheinanderbringer genannt, der Widersacher, der Fürst dieser Welt, der Gott dieses Zeitalters, der Vater der Lüge, der Mörder, der Dieb, die Drache, die Schlange, verkleidete Engel des Lichts, der Verkläger der Brüder. Und dahinter sind alles Wesenseigenschaften. Das ist eine Macht. Noch einmal, es sind nicht Menschen. Die sind die Werkzeuge. Und in der Waffenrüstung Geist, in der Waffenrüstung Epheser 6 wird das ja auch deutlich gemacht, dass es diese Mächte der Finsternis, die da Macht ausüben dürfen bis heute und die dahinter stehen. Und sie haben Macht über jeden Menschen, der nicht Jesus gehorsam ist. Das ist so. Aufwachen, Geschwister. Wir schlafen sonst unnötigerweise und gefährlichen Schlaf. Das ist die Realität hinter den Realitäten. Und darum kommt es immer zu einer Konfrontation, wenn Jesus Christus evangelistisch verkündigt wird zu Menschen und Regionen, die ihn noch nicht kennen. Wenn dieser Eingriff seiner Erlösermacht, seiner Rettungskraft eindringt, faktisch, praktisch, konkret in den Herrschaftsbereich dieses anderen, der zwar nur ein gefallener Engel und kein Gott ist, kein Gegengott ist, aber eben die Macht hat. Aber unser Herr hat diese Macht gebrochen. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er einen so massiven Sieg über den Bösen, über Satan errungen, dass alle Menschen, wenn sie die Möglichkeit bekommen, wechseln dürfen und können von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt des Satan zu Gott. So steht es Apostelgeschichte 26, 18. So gewaltig ist der Sieg Jesu. Der Teufel ist besiegt durch Jesus, ja. Aber leider, leider, leider noch nicht entmachtet. Besiegt, ja, vollständig besiegt, aber noch nicht entmachtet. Wer in Christus ist, über den hat er keine Macht mehr. Aber nur über den, der in Christus ist und in Christus bleibt. Und deswegen, die Geschwister, die weltweit verfolgt wurden und werden, wisst ihr, warum die beten? Die beten, Herr, komme bald, komme schnell. Ja, ich komme, hat er gesagt. Komm, Herr, warum kommst du denn noch nicht? Warum kommst du denn noch nicht? Du hast doch gesagt, ich komme bald. Und die Christen im Westen, die sollten beten, jeden Tag, komm Herr. Das wäre die beste Lösung aller Lösungen. Es würde kein Leid mehr geben, keine Verfolgung, keine Art von Gerechtigkeit, keine Art von Korruption in keiner Regierung auf der Welt mehr. Das wäre gar nicht möglich. Die Klimakrise würde geklärt werden. Rucki zucki. Jesus haucht einmal alle Bäume an und sie sind gesund. Und er spricht ein Wort und das Plastik ist aus den Meeren raus. Wer ist er denn? Der Schöpfer, der König, der Herrscher, der menschgewordene Gott, der immer noch, der jetzt der auferstandene Mensch, der Kopf einer neuen Menschheit geworden ist. Meint er nicht, er möchte gerne kommen? Meint er, er macht es aus Bosheit, dass er nicht kommt? Es hat Gründe und die kennt nur Gott und wir beugen uns darunter. Wir haben keine Ahnung, warum das so ist. Wir können das nicht durchschauen. Wir können nur unseren Rahmen wahrnehmen und dem Herrn mit bebendem Herzen mitfolgen und aufpassen, dass wir wach bleiben. Ja. Und darum warten wir in Erwartung voller Freude auf ihn. Ich weiß nicht, ob du voller Freude auf ihn wartest. Warum sollst du auf ihn warten, wenn es dir gut geht? Ich weiß noch, als wir einmal unsere ältesten Tochter das darüber auch sprachen, sie wussten, sie sagten, ich möchte aber noch nicht, dass Jesus wiederkommt, ich möchte erst heiraten. Klar. Und deswegen kann er ja auch nie wiederkommen. Es gibt immer menschliche Gründe. Das ist doch klar. Versteht doch jeder. Wir warten auf ihn. Aber bis dahin bleibt die Zeit der Bedrängnis und ich hoffe, sie ist ganz, ganz schnell beendet. Aber die realistische Sicht der Bibel ist nun mal, und das müssen Christen in unseren Breitengraden eben hören, Gott hat nicht vor, irgendjemand von euch und mir das Paradies auf der Erde zu geben. Das hat er nicht vor. Der Teufel sagt, oh ja doch, wir schaffen das. Guck doch mal, wie weit wir schon sind in der Forschung, in der Technik. Schaut mal, welche Dimensionen von Welt, globaler Massenprägung und wir können das Gute in die Welt hineinschieben per Technik. Wir können die Menschen alle gut machen oder aus dem guten Menschsein noch Besseres machen. Und all diese Lügen, ja, wir schaffen das. Aber der Herr sagt, nein, dieses Leben ist kein Paradies, es ist eine Prüfung. Und diejenigen können es bestehen, diese Prüfung bestehen, die hinter Jesus her nachgehen, die ihm nachfolgen, in Christus ihm nachfolgen, im Heiligen Geist. Die können diese Prüfung bestehen. Und die Christen in der Diaspora schrieb Petrus damals, aber wenn ihr leiden müsst, obwohl ihr Gutes tut und dann standhaft bleibt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu hat er euch berufen. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Vorbild hinterlassen, damit ihr in seinen Fußspuren gehen könnt auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Und im ersten ältesten Brief, den wir in der Bibel haben, von Paulus, 1. Thessalonicher, da schreibt er, wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes am Evangelium, um euch im Glauben zu stärken und zu ermutigen, damit niemand euch in dieser Zeit der Bedrängnis ins Wanken komme von euch. Denn ihr selbst wisst, dass wir dazu bestimmt sind. Was für ein starkes Wort. Dass wir dazu bestimmt sind. Und der erhöhte Herr begegnet dem alten Johannes auf der Insel Patmos und er lässt der Gemeinde Smyrna mitteilen, fürchte dich nicht vor dem, was dir an Leiden noch bevorsteht. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, um euch zu versuchen. Und ihr werdet Not leiden, 10 Tage lang, das heißt begrenzt. Sei treu bis Paradies kommt, bis du endlich deine Lebensträume erfüllen kannst in dieser Welt. Nein, bis der Tod kommt. Sei treu bis in den Tod. Ich werde euch die Krone des Lebens geben. Lest mal Offenbarung 6, wo da die Märtyrer am Altar gesehen werden, wie sie rufen, sagen, wie lange, Herr, wie lange dauert das noch, bis du uns rächst? An denen, die für den Märtyrertod bei uns gesucht werden. Und dann sagt, die Antwort kommt von einem Engel, ihr müsst euch noch etwas gedulden, bis auch die übrigen, wie ihr, getötet werdet. Das war die Trostbotschaft, die Lebensbotschaft an die Gemeinden damals im Kleinasien. Aus der Offenbarung, die ihnen übermittelt wurde. Bereitet euch auf Martyrium vor. Und dann ist endlich alles da, das Herr, die Herrlichkeit, dann kommt sie. Denn das ist der Plan Gottes. Bereitet euch darauf vor. Ich mache hier Schluss an diesem zweiten Punkt. Das Böse. Es macht nicht Spaß, darüber zu predigen. Und schon gar nicht in Breitengraden wie unsere. Wo man sagt, ja, das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein alles. Das ist so einseitig, so negativ. Ja. Die dritte Botschaft, der dritte Punkt, den uns Gottes Wort vom Leiden her oder mitteilen lässt. Aus der Bergpredigt hatten wir schon die Gratulation Jesu gelesen. Freut euch, ihr könnt euch glücklich schätzen, wenn ihr um meines Namens willen verfolgt werdet, denn der Lohn wird groß sein im Himmel. Noch kräftiger oder noch in anderen Dimensionen sagt es der Apostel Paulus im Römerbrief, im großen Römerbrief. Lest mal das Kapitel 8. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben von Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Erben Gottes und Miterben mit Christus, dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben, so übersetzt es die NGÜ. Und die anderen sagen es ähnlich. Der 1. Petrus 4, Geliebte, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und euch durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden Christi teilhabt. Denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, voll Freude und Jubel erfüllt sein. Herrlichkeit, Lohn, Jubel, Freude als Wirkung im Zusammenhang mit Leiden wegen Jesus. Das ist Gottes Wort und ich höre es und ich stelle mich drunter. Ich werde nicht verfolgt, ihr auch nicht, noch nicht. Und es wäre krankhaft, sich Verfolgung zu wünschen oder aus irgendwelchen Gründen da Not zu bereiten. Das wäre nicht in Ordnung. Aber so sind die Zusammenhänge. Drei, die ich genannt habe. Besonders diese letzten Punkte, dieses Leiden ist Gewinn. Gewinn an Herrlichkeit, Gewinn an Jubel, Freude, Gewinn an Lohn. Leiden ist nicht nichts, Leiden ist nicht umsonst. Leiden bringt's, würden manche heute sagen. Ja, das Leiden bringt's. Das, was mit diesen Dingen, mit Lohn und mit Herrlichkeit, Teilhabe an der Herrlichkeit Jesu Christi, hier geht's nicht um Errettung. Hier geht es um das, was anschließend folgt und aufgebaut wird, das eigentliche Ziel des Ganzen. Nun können wir uns das nicht aussuchen, in welcher Region wir geboren werden, wo wir leben und so. Das können wir nicht entscheiden. Wir haben nichts damit zu tun. Das ist Gottes Herrschaft. Deswegen ist unser Auftrag in der Tat das, was der Hebräerbrief schreibt, Kapitel 13, 3, wo auch Verfolgung stattgefunden hat und neue bevorstand. Denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Denn wir alle bilden einen Leib weltweit. Das sind nicht die Geschwister da. Wir gehören alle zusammen. Aber der Weg ist verschieden. Die Lasten sind verschieden. Das war immer schon in den 2000 Jahren Kirchengeschichte so. Das war auch im ersten Jahrhundert so. Es wurden natürlich nicht immer alle verfolgt damals im ersten Jahrhundert. Nicht jeder Christ trug die gleiche Art von Last und Verfolgung. Das war natürlich verteilt. Und in der Gegenwart ist es auch verteilt. Aber es ist da als Realität. Und es gehört dazu. Es gehört zum Leib von Christus, weil Christus verfolgt wird. Christus wird gehasst. Und die, die zu ihm gehören, müssen gehasst werden vom Teufel. Sie werden gehasst. Und das ist eine Variante, wie sein Hass durchbricht. Die Variante, dass er uns einlullt, oberflächlich macht, wohltemperiert macht, ist auch eine Form seines Hasses. Eine intelligente Form. Du glaubst ja an ihn als Retter. Das ist entscheidend. Der Rest ist nicht so wichtig. Und. Es ist immer richtig, immer auch an Gott zu glauben. Und wenn er dir helfen kann, wunderbar. Wie sieht's denn aus mit den Wohlstandschristen? Wofür ist denn Christus da? Er ist doch dafür da, uns glücklich zu machen, oder? Nee, ist er nicht. Lest die Seligpreisung, das Glücklichsein. Lest mal alle Stelle, von wo Makarios im Neuen Testament steht. Das Glücklichsein, die Seligkeit. Natürlich, ich bin gekommen, Leben in Fülle zu bringen. Und die Deutschen und die Franzosen und die Holländer denken, Crème de la Crème hier, vor dem Tod. Und manche predigen das sogar. Wenn du Jesus hast, hast du keine Probleme mehr. Und im Namen Jesu werden wir alle Hindernisse wegbringen, die uns daran hindern, das Paradies in dieser Welt zu schaffen, in meinem Leben. Raus alles, was runterdrückt, alle Schwierigkeiten. Wir werden mit allen Nöten fertig werden. Unser Gott ist größer. So kann man Gottes Wort auch missbrauchen. Das ist auch eine Form seines Hasses, dass er Irrlehre, Falschlehre reinbringt, Christen harmlos macht, Christus in eine falsche Siegerlinie bringt und die wahren Sieg, diese Linie über Sünde, über die Macht, den alten Ego, den lässt man beiseite. Dieses Selbstmitleid, was klar ein Zeichen von Ich-Gebundenheit ist und dass viele Christen so selbstmitleidig geworden sind, ist auch eine Form der Verfolgung. Eine subtile, eine feine, eine fiese. Ihr müsst das gar nicht so genau nehmen im Wort Gottes. Die Lehrbriefe sind auch nicht so wichtig. Doch sie sind sehr, sehr wichtig. Wohlfühlchristen werden nicht durchkommen, wenn es hart auf hart kommt. Und ich bin schon lange überzeugt, und nicht nur ich, dass wir in unserer westlichen Welt auf Verfolgung zugehen. Es ist schon im Gange. Glaubt bitte nicht, dass wir so friedlich weiterleben können. Es wird enger werden. Es wird heftig werden. Du musst es nicht glauben. Du kannst sagen, wird schon nicht. Was kommt, wird kommen. Und dann ist die Frage, wie das deine eigenen inneren Gemeinschaft mit Christus, wie sie aussieht, wie du in ihm wirklich bist, wie du wirklich in ihm lebst. Denn darauf kommt es ja an. Und dieses Wort heute soll uns helfen, die Haltung auch mal zum Leiden zu überprüfen. Die Angst vor dem Leiden, die ich habe, die natürlicherweise jeder Mensch hat. Mal zu überprüfen, die Leidung um Jesu willen. Was bedeutet mir Christus? Was bedeutet das um Jesu willen? Das ist ja nur ein Anreißen, dass ihr weiter forscht, dass ihr es aufnehmt, dass ihr das Wort Gottes genau lest und alles reinlasst in euch, dass es drin ist in euch. Und dann werdet ihr nicht vielleicht euch entrüsten über Zeugnisse, wie ich sie in den 90er Jahren aus China gehört und gelebt habe von Christen, die heftigst verfolgt wurden, körperlich geschlagen, gefoltert, lange Gefängnis und Haftstrafen. Und wenn dann ein solcher chinesischer Christ sagt, ein Märtyrer Christi ist nicht bejammernswert, er ist vielmehr herrlich. Märtyrer sind nicht voller Selbstmitleid, sondern voller Herrlichkeit. Dann trete ich zurück, denn ich kann es so nicht sagen. Aber ich lasse es mir sagen und ich will es nicht besser wissen als er. Oder wie damals, ich bin halt geprägt aus dieser Region und Staatsverfolgung, kommunistische, artistische Staatsverfolgung ist was anderes als das, was bei Boko Haram geschieht, ist völlig klar. Aber geprägt da, und da war eine Bibelschule im Untergrunde, da war ein Schild draußen mit den beiden, mit den Schriftzeichen für das Wort Liebe und Geduld. Und das Wort Geduld hatte wiederum zwei Schriftzeichen. So wurden die dort zur Bibelschule gingen, innerlich vorbereitet in ihrer Einstellung. Ja, für Liebe und Geduld, für Geduld zwei Schriftzeichen. Das eine Zeichen war Herz und das andere Zeichen war Messer. Und Geduld bedeutet, dass du immer ein Messer im Herzen hast. Das war ihre Haltung, ihre normale Haltung. Und sie wollten, dass die Brüder, die dort zur Bibelschule kamen, diese Haltung aufnahmen. Das kam aus diesen Leidensgenerationen, der älteren Generation, wo sie 10, 20 Jahre im Gefängnis waren, freigelassen wurden, gefoltert, die Frau verloren, Kinder verloren und wieder weitergemacht haben und Lehre bekommen haben, viele intensive, starke Lehre von Leitern, im Wort fundiert worden. Es war eine besondere Situation da. Und dann lesen sie im Petrusbrief, wenn sie euch verfolgen, zu Unrecht natürlich, dann haltet Christus in euren Herzen heilig. Und dann hat ein chinesischer Christ zu dieser Stelle eine Auslegung gegeben, die so lautet, und dann beende ich das hier. Wenn uns die Verfolger in Schrecken und Unruhe bringen, sieht das so aus, als hätten wir den Herrn nicht in unserem Herzen. Daher sollten wir, wenn wir Verfolgung erleiden, den Menschen zeigen, dass wir Christus als Herrn in uns haben. Und liebe Geschwister, das ist so wichtig für gute Zeiten, für Wohlstandszeiten, wirklich den Herrn in uns haben. Den Kyrios, den Mächtigen, den Demütigen, den Sanftmütigen, den Hirten, den hohen Priester in uns haben. Mit ihm nicht nur distanzmäßig verbunden sein, sondern den Heiligen Geist in Gemeinschaft vereint sein. Und dann können wir im Wohlstand leben, kaufen, als behielten wir es nicht. Dann haben wir die innere Möglichkeit, frei zu bleiben von dem, was uns bindet und harmlos machen will. Weil Christus wirklich uns von innen steuert. Die Tage bekamen wir von der Bibelliga ein Gebetsanliegen aus Haiti. Haiti werden Christen nicht verfolgt, weil sie Christen sind. Haiti gibt es viele Banden, da gibt es viele Morde. Da werden aber viele Christen und Pastoren entführt, getötet, gemordet auf Haiti. Und unser Leiter, der schreibt, ich verabschiede mich jeden Morgen von meiner Frau im Bewusstsein, dass es das letzte Mal ist, dass ich sie sehe. Wisst ihr, worum es geht? Um die innere Haltung zum Ganzen. Wo stehe ich? Wo lebe ich? Wer ist mein Schatz? Wer ist mein Herr? Wer ist mein Leben? Haben wir gesungen, durch dich leben wir. Wer ist mein Leben? Der Herr hat gesagt, ihr werdet um meinetwillen gehasst werden von allen. Um meinetwillen. Niemand muss es zulassen. Es ist freiwillig. Es ist freiwillig, Jesus zu folgen. Aber keiner hat uns je so geliebt wie Jesus Christus. Und noch nie hat er uns belogen. Noch nie. Er ist die Wahrheit. Er ist die Wirklichkeit Gottes. Er ist das Echte. Und er will uns bei sich haben für immer. Amen. Thank you.